willkommen zur heutigen Telefonkonferenz von RCM mit dem Thema Kapitalmarkt und Fonds. Wir möchten Sie vorweg auf ein paar Punkte zum Ablauf der Telefonkonferenz hinweisen. Die gesamte Konferenz wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung wird Ihnen über die elektronischen Medien zur Verfügung gestellt. Fragen können Sie uns gerne nach der Telefonkonferenz mittels E-Mail an dalibor.coverage@rcm.at schicken. Wir werden diese umgehend beantworten. Die Unterlagen, die Sie im Vorfeld von uns erhalten haben, dienen nur zur internen Verwendung und sind nicht zur Weitergabe an Kunden. Vielen Dank. Ja, einen schönen guten Tag und danke, dass Sie sich auch heute zur Telefonkonferenz eingewählt haben. Mein Name ist Dalibor Gavrič und auch heute habe ich wieder zwei Kollegen mit an Bord, die mich heute unterstützen werden. Ein alter Bekannter, Larry Hagmann, wird uns in gewohnter Manier einen Kapitalmarkt rück- und vor allem Ausblick geben. Hallo Larry.
Hallo, schönen Nachmittag.
Und ich nehme eins vorweg, das Umfeld auf den Märkten bleibt sehr dynamisch. Und dynamisch ist so das Stichwort, das ich gleich aufgreifen möchte und meinen zweiten Gast in der Runde vorstellen möchte. Das ist Kurt Schappelwein. Hallo Kurt.
Hallo, grüß Gott.
Du verantwortest den Bereich Multi-Assets als Leiter und bist maßgeblich am Fondsmanagement des Raiffeisen Dynamic Assets mitbeteiligt. Wir werden uns dann im Anschluss auch ansehen und vor allem anhören, was so die Kapitalmärkte für Auswirkungen auf den Raiffeisen Dynamic Assets gehabt haben und haben werden. Gut, Larry, vorweg möchte ich über dir eine Frage stellen, eine Frage, die du wahrscheinlich des Öfteren in den letzten Tagen bekommst. Wem haben wir die aktuelle Volatilität an den Kapitalmärkten zu verdanken? Sind es die Chinesen wieder einmal oder sind es die Amerikaner wieder einmal oder sind es doch wir Europäer dieses Mal? Fragen über Fragen.
Ja, Fragen über Fragen. Schönen Nachmittag allerseits. Ich würde noch eine Antwort dazu geben. Die Notenbanken. Klipp und klar, die Notenbanken haben in den letzten 3 Monaten doch einige bestimmende Wege gesetzt. Nämlich auf der einen Seite die EZB, wenn wir zurückdenken, vor 3 Monaten im Dezember negative Überraschung von der EZB aus. Und auf der anderen Seite in Amerika doch die Erwartung oder den ersten Zinsschritt gesetzt und doch auch dann die Erwartung, jetzt könnten die nächsten Zinsschritte kommen, aber Marktdaten sind schwächer gekommen und jetzt ist natürlich auch da ein gewisses, formulieren wir es, Zurückrudern ganz einfach der Notenbank gewesen. Dazu ein bisschen später, aber das sind sicherlich so die 3 Marktgrößen gewesen, die das beeinflusst haben. Ein paar haben wir auch noch aufgezählt, wenn wir in der Unterlage auf der Seite 2 uns das anschauen. Dann ist es ja nicht nur die Chinesen, so wie du gesagt hast, sondern natürlich auch der Parteitag, der gewesen ist. Im Vorfeld gab es schon die eine oder andere Unsicherheit. Was ist da die Planung? Wie wird es weitergehen? Da sind natürlich viele Fragen offen. Was uns beschäftigt, ist vom politischen und von der Bewegung dahingehend das Thema der Flüchtlinge in Europa. Es ist vor allem ein Thema in Mittel- und Zentraleuropa. Und natürlich auch zuletzt auch wieder stärker das Thema Brexit. Also nicht nur Griechenland ist jetzt das Thema gewesen mit Grexit, sondern Brexit, was machen die Briten, wie geht es mit denen voran, hat natürlich auch einiges an Unsicherheit gebracht. Und wenn man so ein bisschen weiterschaut über die ganze Geschichte, dann kann man in den Emerging Markets sagen, das Öl, wenn man sich einen Ölchart anschaut und Aktiencharts drüber legt, dann sieht man da relativ eine ähnliche Kursbewegung, wenn man so will, nur den Kursverlauf sich anschaut. Ist das Öl runtergegangen, sind die Aktien etwas unter Druck gekommen und in die andere Richtung, so wie wir es auch in den letzten paar Tagen oder in den letzten Wochen gesehen haben, da geht es wieder dann nach oben. Zuletzt sicherlich auch im Vorfeld vor den Notenbanksitzungen, die ja morgen und nächste Woche passieren, doch eher ein bisschen Vorsicht und ein bisschen Gewinnmitnahme. Und Politik ist noch ein Stichwort, nicht nur das Öl, da gibt es auch ganz eine aktuelle Meldung, die haben wir vor 2 Minuten aufgeschrieben. Am 20. März soll es Gespräche geben über weitere Maßnahmen. Das kann jetzt sein, dass da Förderkürzungen gibt, dass weitere Einfriermaßnahmen etc. Also das ist gerade vor 2-3 Minuten über den Ticker gelaufen. Auf der anderen Seite haben wir im heurigen Jahr noch die Wahlen in Amerika, die mittlerweile, ja, die Vorwahlen sind ja ganz groß in den Gazetten sozusagen. Und in Russland haben wir Wahlen. Und die Politik in Brasilien beschäftigt uns auch einigermaßen. Da ist natürlich auch mit dem Korruptionsskandal etc. einiges am Laufen, hat dort für große Unsicherheit geführt. Das, was Stabilität gebracht hat, war Argentinien in den letzten Wochen. Dort gibt es Einigung mit den Schuldnern, dass eben hier Zahlungen erfolgen. Also das Weltbild ist schon ein bisschen in Bewegung und es hat sich einiges getan. Wenn man so anschaut, was war denn so einer der Auslöser? Im Endeffekt ist es, wenn man will, China die große Sorge, Überkapazitäten am Markt. China wird nicht mehr so viel produzieren oder braucht nicht mehr so viel Rohstoffe. Das ist sicherlich die eine Seite gewesen. Warum? Weil China ihre Wirtschaft umgebaut hat Richtung Service-Sektor, Richtung privaten Konsum, also Richtung Konsum im klassischen Sinne halt. Und da kann man schon sagen, dass die Industrie de facto weniger Gewichtung bekommt in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und dafür aber der Service-Sektor steigt. Mittlerweile sind wir dort bei über 50% in den entwickelten Regionen, sind wir da zwischen 65 bis 75 in dieser Größenordnung. Also da ist noch einiges Potenzial. Aber das hat dazu geführt, dass natürlich dort Kohlekraftwerke oder Kraftwerke, die gebaut worden sind, Stahlwerke etc., dass da Überkapazitäten entstanden sind. Das führt auch zu dem Rückstau, den wir auf der Rohstoffseite gesehen haben. Was die Chinesen jetzt machen, ist zum Beispiel, dass sie rund 1000 Kohlebergwerke schließen werden, 150 Millionen Tonnen Stahl von der Produktion vom Markt nehmen wollen. Das sind alles Ankündigungen. Das ist nicht irgendeine Zahl, sondern es sind 10% der Weltproduktion. Also da geht es schon um eine ganze Menge, die da bewegt wird. Und das führt dazu, dass wir langfristig wieder in das Gleichgewicht kommen. Wir haben immer wieder gesprochen, dass dieses Gleichgewicht zuerst einen Angebotsüberhang hat und bis das Ganze dann ausgeglichen ist. Und da sind wir mitten im Prozess drinnen.
Das heißt, in dem Zusammenhang kann man sagen, China durchaus ein Big Player.
Na, nicht nur ein Big Player, der Big Player, ja. um das Wort so zu nehmen. Und das ist sicherlich auch das Zünglein an der Waage in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Es wird sicherlich auch mit Indien noch ein zweites Land dazukommen, das von der Größe her sukzessive heranwächst. Aber wenn man jetzt noch anschaut, was die chinesische Bevölkerung darstellt, ist doch eine ganze Menge an Leute. Und wenn man das dann ein bisschen hochrechnet, dann ist es sicherlich auch in Zukunft noch einer der ganz Großen am Markt. Und wenn man dieses Ganze jetzt in einen Kessel wirft und diesen Mixtur ganz einfach sich anschaut, dann ist Folgendes gewesen in den letzten 8 Wochen oder in den letzten 10 Wochen. Natürlich Unsicherheit auf der einen Seite. Die Unsicherheit hat dazu geführt, dass die wirtschaftliche Situation ein bisschen kritischer betrachtet worden ist. Das ganze Thema vielleicht gar nicht mehr die Konjunktur so gut läuft oder die Konjunktur dementsprechend ein bisschen schwächer laufen könnte. Das ist so ein bisschen die Erwartung, die in den Markt gekommen ist. Darunter haben natürlich auf der einen Seite die Aktien auch gelitten, die teilweise in den entwickelten Regionen minus 5, minus 10, minus 15% haben. Und wenn man sich allein schon den DAX heuer anschaut, der angefangen hat am Jahresanfang ungefähr bei 10.500, 10.600, runtergefallen ist auf 8.700 und jetzt bei 9.7, 9.8 steht, also wiederum 1.000 Punkte höher, 2.000 runter, 1.000 drauf. Also so eine Bewegung haben wir in den letzten Wochen gesehen. Der sichere Hafen waren sicher die Staatsanleihen, wenn man das so will. Nämlich auch da verstärkt die Staaten, die Kernländer sind oder die ganz einfach Hauptländer sind. Wie in Europa ist es Deutschland, beziehungsweise natürlich auch die Kernländer wie Österreich etc., die da gesuchter sind. Peripherie war ein bisschen vorsichtiger, aber durchaus auch attraktiv.
Kurze Zwischenfrage. Diese sicheren Häfen, diese Staatsanleihen, mit welchen Renditen werden die aktuell begeben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt der große Renner für einen Investor ist.
Ja, da gibt es natürlich auch so einige ganz interessante Sachen. Ich habe später noch dazu eine Unterlage, wo wir uns einen Blick auf das aktuelle Renditniveau sehen können. Auf der anderen Seite muss man sagen, Deutschland hat vor 2 oder 3 Wochen eine 2-jährige Staatsanleihe begeben. Und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben mit einem Coupon von 0 sind sie gekommen, mit einer Rendite von minus 0,5%. Und die Anleihe ist den Deutschen aus der Hand gerissen worden, nämlich fast 2,5-fach überzeichnet worden. Also ganz einfach Sicherheit, Sicherheit und noch einmal das Thema Sicherheit. Da sieht man ganz einfach auch, wie die Bewertung auch hier ganz einfach ist. Deutschland, hohe Sicherheit. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich Länder, die dementsprechend nicht in dem Ausmaß an Bonität haben. Dort kriegt man noch ein bisschen was auf dem Coupon. Aber auf der anderen Seite muss man jetzt schon wieder den Einfluss der Notenbanken. Es kommt ja auch die Erwartung, was macht die Notenbank? Wir haben jetzt bis jetzt nur über die wirtschaftliche Unsicherheit geredet. Und das war sicherlich auch in den letzten 2-3 Monaten das große Thema. Was macht die EZB? Im Dezember hat sie einen Fehlgriff gemacht. Sie hat zu wenig an der Zinsschraube oder an den Schrauben gedreht, sagen wir so. Was macht sie jetzt? Morgen ist da sozusagen der D-Day. Und das werden wir dann dementsprechend auch sehen. Dazu komme ich auch noch. Also rein von dem her, es gibt da massive Verzerrung und die müssen wir jetzt einmal eine Zeit lang ganz einfach auch so akzeptieren, wie sie ist.
Das heißt, aktuell sind wir wieder im Risk-Off-Modus oder bewegen wir uns wieder so in Richtung Risk-On, weil das hatten wir schon eine Zeit lang Risk-On, Risk-Off.
Naja, ich glaube, der Kurt hat da ein besseres Wort dafür, im Liquiditätsmodus. Also wenn Liquidität das Thema ist, dann steigen die Kurse tendenziell. Und jetzt ist sicherlich auch vor der Notenbank-Sitzung, dass der eine oder andere einmal sagt, jetzt die letzten paar Tage oder die letzten Wochen waren sehr gut, sind sehr gut gelaufen, ich nehme einmal die Gewinne mit oder ich nehme ganz einfach, mache eine neutrale Position. Also das ist auch da sind dann Wochenschwankungen ganz einfach, die hier vorhanden sind. Wenn wir jetzt aber zur Wirtschaft zurückgehen und uns auf das beschäftigen und nicht nur mit dem Stimmungsbild uns beschäftigen, das uns vor allem in den ersten paar Monaten sehr massiv bewegt hat, dann gehen wir mal zur Eurozone. Die haben wir auf Seite 4 so einen kleinen Überblick dazu gegeben. Und das heißt ganz einfach, wir haben hier sicherlich von den Erwartungen im letzten Jahr, im letzten Quartal, im letzten Halbjahr doch ein besseres Bild gehabt, als wir es jetzt haben. De facto gehen wir davon aus, dass das Wachstum in Europa etwas zurückkommen wird. Wir bewegen uns da irgendwo vielleicht um die 1,6%. Da war schon die Hoffnung, dass wir etwas höher kommen. Also das ist sicherlich etwas, wo wir etwas optimistischer waren. Zuletzt natürlich auch mit dem Thema, jetzt kann man wieder das China-Thema bringen, die Exportwirtschaft, die leidet vor allem in Deutschland etwas stärker darunter, dass halt da diese Lokomotive nicht mehr diesen Dampf aufbringt. Nichtsdestotrotz, die Deutschen sind trotzdem gut, ja, keine Frage. Aber mit einer Unterstützung, die aus vor allem aus dem asiatischen Raum gekommen wäre oder kommen sollte, wäre das noch um die Spur besser gewesen. Also von dem her, da sind wir sicherlich noch, da müssen wir einen Schritt zurücktreten, was das betrifft. Heißt aber nicht, dass wir jetzt in eine Rezession oder ein Ähnliches wandern, sondern ganz einfach schwach weiter. Und das sieht man auch zum Beispiel, wenn man Frankreich und Italien anschaut, die sind halt sehr, sehr überschaubar, was die Entwicklung betrifft. Und wenn man sich anschaut, woher kommt denn dieses Wachstum? Im Endeffekt bleibt nicht viel über. Der Außenbeitrag ist überschaubar. Der ist in Deutschland sicherlich einer der größten oder der größte, den wir überhaupt haben. Aber in den anderen Ländern ist das ein Thema, das nicht in den Vordergrund rückt. Der öffentliche Konsum, sprich Staatsausgaben, tendenziell auch eher auf der Schraube mit den Defiziten und mit der Verschuldung, die wir haben. Da ist sicherlich der Flüchtlingsstrom, der in Deutschland, in Österreich oder in den Ländern rundherum angekommen ist, eine gewisse Konsumstütze, weil die Leute brauchen was zum Essen, die brauchen Unterkünfte und so weiter, also das kurbelt etwas an, aber das ist jetzt nicht der große Beitrag. Der große Beitrag in Europa ist der Konsument. Mit einem, auch wenn die Löhne nur um 2-3% steigen, nur um 2-3%, das ist ja eine wunderschöne Aussage, wenn man sich das erhoffen darf, dann heißt es real, dass da eine ganze Menge überbleibt und man sich mehr leisten kann. Auch dadurch, dass der Ölpreis nach wie vor auf den tiefen Niveaus ist, wo wir zuletzt natürlich auch eine gewisse Korrektur von fast 25 auf, heute sind wir bei 40 ungefähr, Dollar pro Barrel. Also da bleibt uns doch einiges real auch in der Tasche über. Besser schaut es in Spanien aus und in Irland, die laufen etwas besser. Dort haben die aber im Augenblick Wahlen gehabt und sind in einer gewissen Pattsituation, wo es darum geht, jetzt einmal eine Mehrheit zu finden. Das kann noch ein bisschen dauern. Das ist so die Situation. Und wenn man über das Thema Inflation redet, das für die EZB ein ganz wichtiges Thema ist, dann gehen wir davon aus, dass diese Inflationsrate sich leicht nach oben bewegen wird, vielleicht auch noch einmal aufgrund des Ölbasiseffekts, den wir da haben, im zweiten Quartal noch einmal ganz leicht nach unten geht oder nach unten geht, kann vielleicht auch einmal so ein bisschen Angst dabei entstehen, dass man vielleicht wieder ins Negative kommt. Aber de facto ist die Tendenz nach oben, aber nicht so schnell, wie man sich das wünschen würde. Also die Bewegung ist jetzt nicht diese große Bewegung, wo man nach oben geht. Was positiv ist, ist sicherlich der Arbeitsmarkt, der sich stetig weiterentwickelt. Also von der Seite her gibt es Unterstützung. Das kann man eins vorweg schon sagen. Da wird es auch noch im Laufe des Jahres, wenn man die gesamte europäische Rate sich anschaut, da kommen wir unter die 10% mit runter, was sehr positiv wäre. Was jetzt auf der anderen Seite wieder ein Thema geworden ist oder stärker gekommen ist, ist das Thema Brexit. Und das wird uns beschäftigen. Da gibt es im Juni oder Juli das Referendum. Und bis dahin wird sicherlich noch die eine oder andere Diskussion entstehen und das kann natürlich den Markt zu einer dementsprechenden Schwankung auch bringen.
Wir bekommen wieder politische Börsen.
Naja, politisch. Ich würd ganz einfach sagen, Unsicherheiten von der Seite politisch, da haben wir schon anderes erlebt, wenn wir uns Griechenland die letzten 2 Jahre oder 3 Jahre uns anschauen. Ein Blick weiter Richtung Amerika.
Stichwort Wahlen,
ja. Die sind ja erst im November, also da haben wir noch etwas Zeit. Wenn man sich die letzten Daten anschaut, dann sind diese Daten eigentlich recht positiv gewesen. Wenn man nur die Überschriften anschaut. Sprich, der Arbeitsmarkt hat sich ganz gut entwickelt, da sind die letzten Daten gut gewesen. Der ISM für die Produktion der Index ist wieder nach oben gestiegen. Der Service-Sektor ist stabil gleich geblieben. Wenn man da ins Detail reinschaut, dann sind die Arbeitsmarktdaten ganz gut. Und wenn man sich nur die Arbeitslosenquote anschaut mit 4,9%, dann ist es Vollbeschäftigung laut Definition der amerikanischen Notenbank. Auf der anderen Seite muss man sagen, Lohndruck ist noch keiner vorhanden. Das kann man sich vielleicht auch mit dem Thema erklären, dass zuletzt sehr viele Leute, die eigentlich schon frustriert waren und von der Jobsuche genug hatten, wieder in den Markt gekommen sind und halt sehr günstige Jobs bekommen haben. Deswegen ist auch da das Thema Lohndruck noch nicht vorhanden. Wir gehen aber davon aus, dass wir da im Laufe des Jahres dementsprechend dann etwas mehr Druck bekommen. Auch das ist ein Argument, dass man dann etwas höher ist. Was natürlich jetzt für den einzelnen Konsumenten durchaus positiv ist. Auf der anderen Seite, fürs Unternehmen heißt es steigende Lohnkosten. Ja, das bedeutet auf der Seite, dass die Margen natürlich dort etwas stärker unter Druck kommen. Also da haben wir so dieses Spiel, was das betrifft. Gesamt gesehen die letzten paar Wochen in Amerika tendenziell positivere Überraschungen, das kann man jetzt so in den Raum stellen. Was in Amerika fehlt, ist massiv ansteigende Produktivität. Also die Produktivität, da sind wir auf einem Niveau, das sehr, sehr, sehr niedrig ist. Wenn das noch ansteigen würde, dann würde man schon in ein sehr helles Umfeld kommen und dann würde die Welt schon ganz anders ausschauen. Gesamt gesehen, wenn man nur ganz kurz eine Zusammenfassung legt, Amerika im positiven Bereich, aber auch dort muss man sagen, die Wachstumserwartung von 2,5%, die vielleicht im Raum gestanden sind, würden wir eher Richtung 2% nehmen, also auch dort ein kleiner Rücksetzer, was das betrifft. Also wenn man 2,5 irgendwo in dem Bereich landet, dann können wir glücklich sein für Amerika. In Europa tendenziell ein bisschen schwächer. Und in Asien, wenn man die Zahlen aus Asien sich anschaut, dann hat man auch dort tendenziell ein bisschen schwächere Zahlen gehabt. Also jetzt, das ist nicht so berauschend und jetzt auch nicht so, so ein großes Thema. Was man vielleicht für China noch sagen muss, der Kongress ist vorbei. Die rechnen mit Wachstumsraten im langfristigen Schnitt zwischen 6,5 und 7%. Also das ist sicherlich ein recht gutes Signal. Auf der anderen Seite, jetzt haben wir vor 2 Tagen Zahlen gehabt, was die Exporte und Importe betrifft. Die sind zurückgegangen. Das ist vielleicht auch eine Zahl, wo man sich Sorge macht in absoluten Beträgen. Aber die Chinesen, wenn man jetzt so will, du hast das angesprochen, Chinesen machen Sorgen. Na, sie kaufen mehr Öl, als sie jemals zuvor gekauft haben. Das heißt, die Importe steigen, aber durch den günstigen Preis, der jetzt am Weltmarkt vorhanden ist, legen sie das auf Lager etc. Und das Gleiche gilt für einige andere Rohstoffe, Öl, Kupfer etc. Also da, die sind im Vorratsbereich tätig, wenn man so will. Konjunkturmäßig, nicht überraschend, vielleicht um die Spur weiter nach unten. Das Thema, was uns beschäftigen wird, ist die EZB, nämlich morgen, und die US-Notenbank in der nächsten Woche. Und wenn man jetzt so die zwei miteinander in irgendwo ganz einfach in Kontext bringt, dann ist es die eine Frage, was wird die EZB an zusätzlichen Maßnahmen machen, um den Markt glücklich und zufrieden zu stellen? Und auf der anderen Seite, wie wird die amerikanische Notenbank in dem Umfeld agieren, wo am Jahresanfang, wo die schwierigen Marktzahlen wo das Marktumfeld etwas schwieriger geworden ist, die Fed vorsichtiger in ihrer Argumentation geworden ist. Und wenn man sie anschaut, die letzten Daten, die wir in den letzten zwei Wochen bekommen haben, der Arbeitsmarkt ist okay, das passt soweit. Die Daten haben sie an und für sich verbessert. Die Inflation geht in die richtige Richtung. Da ist es vielleicht, dass man noch ein bisschen warten muss. Und der handelsgewichtete Dollar, der für die amerikanische Notenbank wichtig ist, auch der ist in dem Bereich, wo sie sich wohlfühlen. Eigentlich könnten sie einen Zinsschritt machen. Der Markt erwartet aber genau das nicht. Es ist teilweise ausgepreist worden, dass die amerikanische Notenbank einen Zinsschritt maximal noch macht. Da haben wir am Jahresanfang bei 4 begonnen, bis zu 4 Schritte. Wahrscheinlich, und das ist durchaus etwas, was machbar ist, kann man sich erwarten, dass die amerikanische Notenbank den Markt so vorbereitet, dass sie einen Schritt im Sommer macht und einen Schritt dann gegen Jahresende noch einmal. Also das ist durchaus das. Nichtsdestotrotz, Notenbank kann natürlich auch anders entscheiden. Ja? Also das wäre dann der Überraschungseffekt. Aber das ist auch das, was durchaus erwartet wird. Und was man sich von der Europäischen Zentralbank erwarten kann, ist ganz einfach, dass sie oder sich wünscht, ist, dass sie den Markt übererfüllen fast. Ja, im Augenblick ist so, dass die Markterwartung mindestens ein Zinsschritt nach unten ist, vielleicht sogar bis minus 0,5, dass die quantitativen Maßnahmen erweitert werden, dass die Rahmenbedingungen für die quantitativen Maßnahmen, da haben sie auch Rahmenbedingungen, sie dürfen nur kaufen bis minus 0,2. Der Markt ist zum Beispiel bei zweijährigen Staatsanleihen bei minus 0,5. Also wenn sie diese Rahmenbedingungen nicht verbreitern, dann ist dieses Segment ganz einfach verloren. Also da aus dieser Seite sollte man sich vielleicht etwas erwarten. Und der vierte Faktor, wenn man das jetzt so will, Bankenunterstützung ist bitter notwendig. Also da kommt immer mehr, dass es hier zusätzliche Maßnahmen gibt für verschiedenste Linien oder Programme, die sie schon einmal gemacht haben. Also da ist die Frage, wie stark ist dieses Enttäuschungs- oder das Überraschungspotenzial. Morgen werden wir mehr wissen, das ist sicherlich ein Thema. Was man aber noch dazu sagen muss, andere Banken haben schon Maßnahmen gesetzt. Die chinesische Notenbank und die japanische Notenbank haben im letzten Monat schon Zinsschritte nach unten gemacht, um eben da ein bisschen mehr Stimulus langfristig erzeugen zu wollen oder zu können. Das ist jetzt die Frage, was dann rauskommt. Aber da sehen wir dann ganz einfach, was wird. Ja, im Rahmen der Zeit möchte ich nur zwei, drei Dinge noch erwähnen. Wir sind bei den Renditen mittlerweile auf Seite 9, um den Überblick zu schaffen, bei 10-jährigen Staatsanleihen in Deutschland bei 0,20. Wir waren bei 9-jährigen schon im negativen Bereich. Also bis zu 9 Jahre ist in Deutschland die Rendite negativ. Es gibt einige Länder, die durchaus noch ein bisschen was am Papier stehen haben. Unternehmensanleihen sind in dieser Hinsicht ganz einfach hier besser gestellt. Da hat man noch einen dementsprechenden Ertrag. Das hat sich auch in den letzten Wochen sicherlich noch im Jänner, Februar, im Jänner tendenziell noch ein bisschen verbessert. Zuletzt sind hier die Risikoprämien, sprich Spreads, wieder etwas eingelaufen. Attraktiver sind natürlich noch Emerging Markets, wenn man so will. Also da steht auch noch eine ganz attraktive Rendite oben.
Das heißt, wer Rendite will, muss einfach auch das Risiko nehmen.
Entweder länger oder mehr Risiko, genau, ganz einfach aussetzen.
Das Rating ist einfach oder andere. Länger sein Geld veranlagt zu lassen, genau. Oder einfach Risiko im Sinne von Ausfallswahrscheinlichkeiten zu akzeptieren.
Genau so ist es.
Und das bringt uns im Prinzip auch schon zum Thema der Aktien, weil jemand, der höhere Ausfallswahrscheinlichkeiten akzeptiert als Veranlagung, dann müsste er dann eigentlich auch Aktien nicht ausschließen dürfen, oder?
Na, natürlich. Wenn man es sich langfristig anschaut, ist das Thema Aktien durchaus attraktiver geworden. Wenn man sich rein Bewertungen anschaut, die sich in den letzten Wochen mit den Korrekturen natürlich auch positiv entwickelt haben. Auf der anderen Seite, und das ist sicherlich auch der Faktor, das haben wir zuerst schon angesprochen, der Markt ist nicht untätig, das Umfeld verbessert sich nicht gerade. Wenn man auch sagt, jetzt die amerikanische Notenbank macht noch nichts, aber mittelfristig kann man doch erwarten, dass die Zinsen dementsprechend etwas ansteigen. Das heißt, für Unternehmen, die Finanzierungskosten werden teurer. Lohnkosten haben wir auch tendenziell gesagt, dass auch die dementsprechend steigen. Also da dieser Druck auf der Margenseite ist schon vorhanden. Und auf der anderen Seite die Konjunktur, die jetzt nicht gerade jetzt so freudenstrahlend nach vorne zu schauen ist. Also das ist sicherlich etwas, das eine gewisse Unsicherheit ist und wo man sich schon genau anschauen muss, in was man investiert und wie man, in welchen Bereichen man tätig ist. Auf der Aktienseite kann man sicherlich da den einen oder anderen hervorheben oder den einen oder anderen Markt hervorheben. Und wenn man sie anschaut, ich möchte nur zwei Punkte herausnehmen. Energie war letztes Jahr geprügelt. Energie ist sicherlich heuer auch nicht unbedingt das unbedingt Paradethema, aber in den ersten paar Wochen sind die weniger stark unter die Räder gekommen, wie zum Beispiel Finanzwerte, die mit dem aktuellen Umfeld natürlich noch eine viel schwierigere Voraussetzung bekommen haben. Also das als Faktor zu nehmen. Was wir mittelfristig auf der Aktienseite sicherlich auch sehen, ist, dass wir vom Gewinnwachstum tendenziell Richtung 2-5, 2-6% irgendwo wandern, dass wir auch hier eher ein niedrigeres Niveau haben, als wir es noch vor Jahren hatten. Also das ist für das heutige Jahr sicherlich zu sagen. Aber man muss auch den Vergleich setzen. Bewertungen sind attraktiv und Dividendenrenditen im Vergleich zu Anleihen sind durchaus auch attraktiv. Also Risiko ist sicherlich etwas, das man sich genau anschauen muss, wenn man es nimmt. Wenn man so will, unterm Strich, mittelfristig kann das durchaus sehr attraktiv sein. Kurzfristig werden wir wahrscheinlich doch auch die eine oder andere Schwankung sehen können. Und mit dem muss man sich bewusst sein. Zusammengefasst, EZB, wir wissen nicht, was sie machen. Es werden mehr Maßnahmen notwendig sein, also mehr quantitative Maßnahmen. Zinspolitik heißt ganz einfach, niedriges Niveau bleibt. Renditen dementsprechend auch. Attraktivität von zum Beispiel Emerging Markets im Vergleich ist hier gegeben. Und Aktien in einer mittelfristigen und langfristigen Betrachtung als solches auch. Aber das Umfeld verleitet dazu, dass man sicherlich auch etwas mehr Schwankungen oder vielleicht auch etwas mehr Thema haben, wo man sich überlegen muss, welche Trends gibt es denn mittel- bis längerfristig.
Das möchte ich dann gleich als Stichwort aufnehmen. Du hast ein paar Stichworte schon in deinem Abspann sozusagen mir gegeben, nämlich genauer anschauen, habe ich mitgeschrieben, Schwankungen und jetzt mit dem Thema der Trends. Danke für deinen Überblick. Und ich glaube, das ist so das Thema, das dich vor allem in Verbindung bringt mit dem Raiffeisen Dynamic Assets. Kurze Frage vorab. Am 29.04.2015 hat der Raiffeisen Dynamic Assets im Retail-Bereich sozusagen das Licht der Welt erblickt. Also fast ein Jahr. Und die Frage ist, wie hat er sich jetzt in diesem einen Jahr getan? Jetzt ein Satz vielleicht dazu. Ich glaube, einen schlechteren Einstiegszeitpunkt hätte er sich nicht aussuchen können, oder? Wenn er sich aussuchen hätte können.
Man könnte sagen, mit dem Auflagezeitpunkt haben wir ziemlich ins Klo gegriffen, und zwar nicht nur mit einer Hand, sondern mit beiden Händen und nicht nur kurz, sondern wir haben uns drin gebadet. Also viel schlechter wäre es vom Auflagezeitpunkt nicht gegangen, und das wird dann auch Teil meiner ganz kurzen Präsentation sein, wo man das auch ganz gut zeigen kann, dass das jetzt nicht unbedingt ein Ruhmesblatt unseres Timings war. Ich möchte aber beginnen mit dem Kurzüberblick zum Dynamic Assets und eben anlässlich des rund einjährigen Bestehens. Wie hat sich das getan? Und ich möchte insbesondere die Frage beantworten, hat sich das so bewährt, wie wir das angekündigt haben? Hat der Fonds sich so verhalten? Hat sich die Asset Allocation so verhalten? Hat das Modell die Signale so gegeben, wie wir das erwartet haben, etc. Also ich würde Ihnen ganz gern sozusagen einen Blick hinter die Kulissen erlauben an dieser Stelle und vielleicht etwas mehr ins Detail gehen, als das vielleicht sonst möglich ist. Ich verwende die Unterlage, die beginnt auf der Folie 2 mit der Frage, warum Raiffeisen Dynamic Assets, kurze Überblicksfolie, Sie kennen diese Folie, das sind die wesentlichen Punkte zusammengefasst, wo wir formuliert haben, schon zum Einstieg, aber auch weiterhin natürlich, dass da die Zielsetzung ist, an Aufwärtsphasen zu partizipieren, aber in schlechten Marktphasen relativ rasch auszusteigen. Das ist der eine ganz wichtige Punkt. Also was dahinter ist, ist sozusagen auch ein bisschen eine nicht symmetrische Entwicklung. Das heißt, wenn es runtergeht, soll man relativ rasch aussteigen, um größere Rückschläge des Rechenwertes zu vermeiden. Der zweite Punkt ist eben, dass wir aus einem sehr breiten Investmentuniversum aussuchen. Passiert das tatsächlich? Und der dritte Punkt wäre, dass sich der Fonds relativ rasch an das Marktumfeld anpasst und eben, wie schon gesagt, sich ans Marktumfeld anpasst. Zur Beantwortung dieser Fragen möchte ich weitergehen auf die Folie 3, Asset Allocation und Aktienmarkt. Dieser Flächenchart, den man hier sieht, das ist die Asset Allocation im Dynamic Assets, seit es ihn gibt, und zwar aufgeteilt auf die Haupt-Asset-Klassen. Der unterste Bereich, der dunkelblaue Bereich, das ist die Aktienquote. Und man sieht, dass die Aktienquote jetzt im Verlauf des letzten Jahres, der letzten 10 Monate ungefähr, naja, so bis 30-35% erreicht hat, in anderen Phasen allerdings auf Null gesunken ist. Der Linienchart, der da darüber gelegt ist, ist der Verlauf des Aktienmarktes. Und man sieht relativ schön, wie ich finde, einen gewissen Zusammenhang zwischen Aktienmarktentwicklung und Aktienquote im Fonds. Immer dann, wenn der Aktienmarkt sich positiv oder positiv fair entwickelt, dann wird die Aktienquote aufgebaut. Wenn der Aktienmarkt, so wie es letztes Jahr leider immer wieder der Fall war, dann doch in eine negative Phase eingetreten ist, dann wird die Aktienquote relativ schnell abgebaut. Insofern können wir anhand dieser Folie zeigen, dass sozusagen dieses Versprechen, diese Ankündigung, dass sich der Fonds und die Asset Allocation des Fonds, genauer gesagt, rasch an die Marktgegebenheiten anpasst, dass es hier rein schon optisch sehr schön zu sehen. Ich würde aber ganz gern auch noch das eine oder andere, wenn man so möchte, Randthema anschneiden, weil natürlich ist die Aktienquote immer etwas, was sehr im Fokus steht, und mit Aktienquote verbinden die Anleger, die Kunden dann einerseits Risiko, andererseits Ertragschance. Aber wie gesagt, wir wollen hier nicht nur eben die Möglichkeiten der Aktienmärkte nutzen, sondern auch uns breiter aufstellen und auch andere Assetklassen uns ansehen. Auf der Folie 4 ist dafür ein Beispiel angeführt, oder eigentlich zwei Beispiele, nämlich Edelmetalle und Industriemetalle. Man sieht hier jeweils eine Linie, das ist die Preisentwicklung dieser Märkte. Und dann sieht man eine dunkelblaue Fläche, das ist die Gewichtung dieser Märkte im Raiffeisen Dynamic Assets. Auf der linken Seite sieht man, dass wir gegen Ende des letzten Jahres keine Gewichtung in Edelmetallen hatten. Vielleicht sollte ich nur zwischendurch dazu sagen, mit Edelmetallen ist im Wesentlichen der Goldpreis gemeint. Als dann aber der Goldpreis begonnen hat anzusteigen, ist relativ rasch eine erste Position aufgenommen worden im Dynamic Assets im Ausmaß von 1,5%. Als dann die Bewegung noch etwas weiter gegangen ist, haben wir das dann fast 3% aufgestockt. Und insofern haben wir an dieser sehr guten Goldpreisentwicklung der letzten Wochen auch im Dynamic Assets sehr gut partizipiert. Ähnlich, wenn auch nicht ganz gleich, sieht das aus für die sogenannten Industriemetalle. Was sich dahinter verbirgt, ist beispielsweise Kupfer, wo wir bereits im Dezember eine Position im Ausmaß von ungefähr 2% hatten, diese dann aber wieder aufgrund einer negativen Entwicklung abgebaut worden ist. Aber dann hat der Preis der Industriemetalle wieder angezogen und wir haben dann wieder zugekauft. Und jetzt gerade in den letzten Wochen hat sich der Preis sehr gut entwickelt. Das ist vielleicht auch ein Markt, der nicht so sehr im Fokus der Berater steht, im Fokus der Anleger steht. Aber was man sagen kann, ist, dass sich diese Märkte sehr gut erholt haben zuletzt und wir auch im Dynamic Assets mit einer durchspürbaren Gewichtung von 4% fast da ganz gut mit dabei sind. Im Anlageuniversum befinden sich auch Währungspositionen oder es können Währungspositionen aufgenommen werden. Ich habe hier auf der Folie 5 zwei Beispiele mitgebracht, nämlich den Yen und den Dollar. Auch hier hatten wir in den vergangenen Monaten Positionen im Fonds vertreten. Der Yen war durchaus prominent auch zum Teil im Fonds vertreten mit bis zu 9%. Im Dezember sieht man aber hier eine relativ scharfe Abrisskante. Also da hat uns die Marktbewegung geschadet, muss man sagen. Der Hintergrund war der, dass die EZB, der Lehre hat es schon ganz kurz angesprochen, im Dezember enttäuscht hat. Das hat dazu geführt, dass der Euro abgewertet und eben die Fremdwährung, der Euro aufgewertet und die Fremdwährung eben abgewertet hat. Und das hat uns dann doch geschadet, muss ich sagen. Also der Dezember war für den Dynamic Assets kein gutes Monat. In den letzten Wochen, seit Jänner, Februar, hat sich der Yen aber sehr gut entwickelt und da konnten wir auch einen Teil wieder zurückholen. Beim Dollar ist das anders, muss ich sagen. Da hätten wir auch eine sehr, sehr, sehr erwähnenswerte Position im Fonds vertreten gehabt, 5-6% ungefähr. Aber das hat sich überhaupt nicht bewährt. Man sieht da auch schön an dieser Linie, dass der Dollar jetzt in den letzten 3-4 Monaten eher nach unten gegangen ist. Und daher ist die Position dann früher oder später auch wieder geschlossen worden. Also momentan haben wir da überhaupt nichts. Die relevanteren Märkte und Assetklassen sind jedoch, beziehungsweise waren jedoch zuletzt die Anleihen. Auf der Folie 6 sieht man das recht schön, nämlich insbesondere dann, wenn man auf die Gewichtung sieht, die wir in diesen Anleihenmärkten hatten. Das geht rauf bis auf 70%. Und anhand der Linie, und es ist auch schon vorher angesprochen worden, sieht man, dass sich die Anleihenmärkte sehr, sehr gut entwickelt haben. Und das war in den letzten Wochen, 3-4 Monaten sicher der Punkt, der mit Abstand am besten funktioniert hat, nämlich, dass wir hier ordentlich vertreten waren und gut an den Anstiegen mit partizipiert haben. Ein verhältnismäßig neues Thema im Fonds sind die Anleihen aus den Emerging Markets, die auf der rechten Abbildung dargestellt sind. Hier sieht man auch schön, dass sich hier nach langer Zeit einer sehr schlechten Performance, muss man sagen, zumindest bis jetzt eine sehr schöne Erholung einstellt. Und diese Erholung hat das Modell des Dynamic Assets insofern erkannt, dass hier relativ rasch auch eine Gewichtung aufgebaut wurde und wir momentan in diesen Märkten mit ungefähr 15% positioniert sind. Also das ist schon eine relativ große Position, wenn man berücksichtigt, dass das ja nicht sozusagen die konservativen Staatsanleihen sind, sondern dass das eher riskantere Segmente des Anleihenmarktes sind. Vielleicht zur Wiederholung. Wie kommt es jetzt überhaupt zu diesen Gewichtungen? Wie kommt eine Assetklasse in den Fonds hinein? Wie kommt ein Markt wieder aus dem Fonds heraus? Sie kennen vielleicht schon die Folie auf der Seite 7, wo das ganz kurz dargestellt ist. Ich gehe da nur ganz kurz noch drüber. Wir reihen alle unsere Märkte, die wir in unserer Auswahl haben, nach dem sogenannten Momentum. Das ist die linke Spalte oder die linke Tabelle, besser gesagt, anhand eines Beispiels, wo man dann sieht, ja, es anscheinend zu diesem Zeitpunkt haben die US-Aktien das beste Momentum und an diesem Beispiel hier die Rohstoffe das schlechteste. Also es gibt hier eine Abstufung von 1 bis 10. Der zweite Schritt ist dann zu sagen, wir wollen nur in die besten Märkte investieren, also in die Märkte 1 bis 5. Und dann kommen diese Märkte in den Fonds. Und wie hoch die Gewichtung ist, wird dann durchs Risiko bestimmt. Also je riskanter, desto geringer ist die Gewichtung und je weniger riskant, desto höher ist die Gewichtung. Anhand dieser Tabellendarstellung wird auch klar, warum es hier jetzt ein Markt auch auf null reduziert werden kann. Wenn eben der Markt nicht unter den ersten 5 ist, dann kommt er nicht in den Fonds hinein. Anders gesagt, jede Position, die im Fonds ist, heißt, dass da im Ranking unter den ersten Plätzen dieser Markt zu finden ist. Wenn wir jetzt auf der Folie 8 noch einmal zurückkommen auf die Einstiegsfolie und das noch einmal kurz Revue passieren lassen, was war die Zielsetzung oder was ist die Zielsetzung? Partizipation an Aufwärtstrends, Ausstieg in Abwärtsphasen, sehr breites Universum und wirklich dort, wo Chancen entstehen, auch teilzuhaben und rasche Anpassung an das Marktumfeld. Das hat im Prinzip alles funktioniert, das konnten wir alles erfüllen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn da überall grüne Hakerl dran sind, warum ist dann die Performance so, wie sie ist? Nämlich insbesondere im Jahr 2015, also letztes Jahr, welches auf der Folie 9 dargestellt ist, wo wir einen doch recht schmerzlichen Verlust von 6% erlitten haben. Die Begründung ist leider wirklich so, dass wir mit dem Auflagezeitpunkt wirklich daneben gegriffen haben, dass wir einen sehr schlechten Auflagezeitpunkt erwischt haben, wahrscheinlich den schlechtesten, den es in den letzten Jahren hätte geben können. Und zur Verdeutlichung dessen ist auf Folie 10 dargestellt ein Balkenchart, wo jeder einzelne Balken ein Markt ist, in den wir investieren können. Also sozusagen wie unser Universum aussieht und der Balken zeigt dann die Wertentwicklung dieses Marktes vom Auflagezeitpunkt des Fonds bis Ende des Jahres. Was man sieht, ist, dass die meisten Balken negativ sind, also die meisten Märkte sind gefallen. Und die tatsächlich positiv sind, die sind nur marginal positiv. Also im Endeffekt ist die Botschaft, in diesem Zeitfenster war einfach kein Geld zu verdienen. Das muss man so klar leider sagen und auch in der Form akzeptieren. Die Wertentwicklung des heurigen Jahres auf Folie 11 ist etwas ermutigender, möchte ich sagen. Da haben wir zwar ganz zu Beginn auch noch einen kurzen Rückschlag erlitten, der allerdings in Grenzen gehalten werden konnte, weil wir zu Anfang des Jahres noch eine Aktienquote hatten. Diese wurde dann fast auf null relativ rasch abgebaut, sodass wir von der negativen Volatilität insbesondere Anfang, Mitte Februar überhaupt nicht mehr betroffen waren. Da hat es andere Fonds wesentlich stärker erwischt. Ganz im Gegenteil, bereits in dieser Phase konnten erste Gewinne verzeichnet werden, weil der Fonds eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr in Aktien investiert war, aber in Asset-Klasse investiert war, die eine positive Entwicklung gezeigt haben. Seit Mitte Februar geht es ohnehin ganz gut bergauf und wir sind mittlerweile seit Jahresbeginn mit ungefähr 1% im Plus. Wenn man sich das ansieht auf der Folie 12, wo das herkommt, gibt es einen großen Block und ich habe es vorher schon ganz kurz angesprochen, nämlich die Anleihenmärkte, wo wir insbesondere bei den entwickelten Anleihenmärkten ganz gut partizipiert haben, aber auch bei diesen Positionen in den Emerging Markets schon erste Gewinne einfahren konnten. Demgegenüber steht der zu Jahresbeginn erlittene Verlust auf den Aktienmärkten, der allerdings geringer ist. Und in den anderen, ich nenne es einmal Rand-Asset-Klassen, wie Inflation-Linked-Anleihen, wie Unternehmensanleihen, wie Emerging Markets-Aktien, wie Rohstoffe, konnten auch noch Beiträge verdient werden. Bei den Währungen steht ein kleines Minus dort. Zur Performance gemessen an einer Vergleichsgruppe, an einer möglichen Vergleichsgruppe. Ich habe mir hier herausgesucht von unseren Mitbewerbern auch Fonds, die sagen, dass sie eine gewisse Flexibilität in der Asset Allocation aufweisen, wo dort das zumindest in der Beschreibung so festgehalten ist. Und hier ist eigentlich das erfreuliche Bild seit Jahresbeginn so, dass der Dynamic Assets ganz vorne liegt. Es gibt nur einen Fonds, der noch eine Spur besser ist, und das ist auch einer unserer Fonds, nämlich der Raiffeisen Best Momentum, der ja die institutionelle Version des Dynamic Assets ist. Diese beiden Fonds liegen seit Jahresbeginn auch im positiven Bereich, während der gesamte Mitbewerb per gestern, glaube ich, ist das im negativen Bereich liegt. Das ist ein schönes Bild. Wir können den Mitbewerb da ganz gut auf Distanz halten und können im Unterschied zum Mitbewerb bis jetzt positive Erträge erwirtschaften. Und das ist durchaus ein ermutigendes Bild für die Zukunft. Stichwort Zukunft. Wie ist die aktuelle Allokation auf Folie 14? Momentan würde ich sagen, relativ breit gestreut, mit einer Aktienquote von ungefähr 15%, Anleihen rund 60%, wobei das teilt sich auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Markets Anleihen, also innerhalb dieses relativ großen Anleihenblocks auch eine schöne Streuung. Und dann gibt es eben noch Beimischungen in Rohstoffen und Währungen. Und gerade die Rohstoffe haben uns ja zuletzt ganz gut geholfen. Und die Wertentwicklung seit Jahresbeginn eigentlich in der Form sehr gut unterstützt. Ich wäre damit bereits am Ende meines kurzen Updates zum Raiffeisen Dynamic Assets. Ich hoffe, das war in der Form auch informativ für Sie. Und wie gesagt, Fragen können dann unter Umständen an meinen Kollegen gerichtet werden.
Ja, vielen Dank, Kurt, für die sehr spannenden Ausführungen. Wir haben hier auch den ganz aktuellen Foliensatz, den du uns zur Verfügung gestellt hast, mitgebracht. Kurz noch zur Performance, nur dass man es sich in Zahlen ein bisschen ansieht. Ich habe die Performance-Übersicht, die Sie kennen, vom 4.3.2016 vor mir liegen und hier steht knapp 1%, 0,97%, und das unterstreicht im Prinzip genau das, was du auch gesagt hast. Er funktioniert, das ganze Werkel funktioniert so, wie es auch sollte. Mit dem Fehlgriff, ja, das ist jetzt Geschichte, und vor allem wir reden hier über Investmentfonds und Veranlagungsdauer ist immer mittel- bis langfristig. Für das Kurzfristige seid dann ihr gut zuständig, um das zu handeln. Damit danke ich mich nochmal bei dir, Larry, und bei dir, Kurt. Danke für die Teilnahme. Ich möchte mich auch bei Ihnen für die Teilnahme an unserer Telefonkonferenz bedanken. Ich darf Sie noch einmal an die Möglichkeit erinnern, eventuell entstandene Fragen an uns zu richten. Dazu bitte noch einmal meine E-Mail-Adresse verwenden, und zwar dalibor.gavrich@rcm.at. Die Aufzeichnung dieser Konferenz wird in den nächsten Tagen über die elektronischen Medien zur Verfügung gestellt. Ich beende die Konferenz nun hiermit. Auf Wiederhören.